und ja, wünsche euch noch eine schöne Woche. Am Freitag und kommenden Dienstag, jeweils 15 bis 16 Uhr, gibt es die nächste Sendung. Ciao.
Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Herzlich willkommen aus dem Studio von Radio Dreieckland auf 102,3 MHz beim Süd-Nord-Funk. Heute die erste Ausgabe in 2015.
Weltweit sind 30% der Fischgründe überfischt. Das hat im Juli 2014 die Welternährungsorganisation festgestellt. Die westafrikanischen Küstengewässer gehören zu den ehemals fischreichen Meeren, die von einer Überfischung stark betroffen sind. Was das für die Bevölkerung bedeutet, insbesondere für die heutigen Küstenbewohner und Bewohnerinnen im Senegal, darum geht es in der heutigen Sendung.
Zu Wort kommen Frauen aus dem Dorf Bani und anderen Küstenortschaften, die in der Fischerei, Verarbeitung und im Handel arbeiten. Die vom Fisch lebende Bevölkerung im Senegal tut einiges, um die eigene Situation aktiv zu verbessern. Zum Beispiel auch das Journalistinnen-Netzwerk für eine verantwortliche und nachhaltige Fischerei in Westafrika, Regioprau. Wir sprachen mit dem Generalsekretär von Regioprau, Assan Dem, der für den Süd-Nord-Funk übrigens auch eine Reportage gemacht hat über die handwerkliche Fischerei. Auch die wird zu hören sein.
Gegen Ende der Sendung geht es dann noch nach Bangladesch. Bangladesch ist weniger von der Überfischung der Meere als von der Zerstörung der schützenden Mangrovenwälder betroffen. Die Zerstörung der Mangroven hat viel mit Aquakultur und Garnelenzucht zu tun. Warum das so ist, wird uns die Umweltaktivistin Kushi Kabir aus Bangladesch erläutern.
Doch zunächst Musik von TT.
Mama.
Ihr hört den Süd-Nord-Funk, die Magazinsendung der IZ3W. Das ist eine Süd-Nord-politische Zeitschrift. Und heute am Mikrofon begrüßen euch Anna und Martina.
Für die Küstenbevölkerung im westafrikanischen Senegal ist Fisch nicht nur ein unentbehrliches Nahrungsmittel, sondern auch eine wesentliche Einkommensquelle und ein regionaler Wirtschaftssektor. So auch in Barni. In dem Küstendorf unweit der senegalesischen Hauptstadt Dakar wird viel mit Fisch gearbeitet. Ein Beitrag von Sarah Böger.
Im westafrikanischen Senegal ist Fisch nicht nur ein unentbehrliches Nahrungsmittel, sondern auch eine wesentliche Einkommensquelle und regionaler Wirtschaftssektor. So auch in Bani. In dem Küstendorf unweit der senegalesischen Hauptstadt Dakar wird viel mit Fisch gearbeitet. Ein Beitrag von Sarah Böger.
Den Fisch zu verarbeiten ist eine harte Angelegenheit, bei der uns niemand hilft. Wir sind müde. Du arbeitest und verdienst nichts, was du nach Hause bringen kannst.
In aller Regel sind die Rollen klar verteilt. Die Männer fahren auf Holzschiffen, hier bekannt als Pirogen, raus aufs Meer zum Fischfang. Die Verarbeitung des Fangs und der Verkauf ist meist Job der Frauen. In Bani gibt es gleich drei Stellen, an denen mehrere hundert Frauen den Fisch, der nicht frisch verkauft werden konnte, trocknen, salzen oder räuchern. Eine der Frauen ist Fatou Samba. Sie ist gerade dabei, den Fisch zu verarbeiten.
Wir haben alle große Familien und unsere Männer, die haben keine Arbeit.
Ob es viel oder wenig Fisch gibt, kommt auf die Jahreszeiten an. In den Monaten Juni, Juli, August ist der Fang groß. Doch jetzt, im Dezember, Januar, Februar, gibt das Meer nicht viel her. Waré Ganassanek, Verantwortliche der NGO Green Senegal und Gemeinderatsmitglied, erklärt uns, dass diese Schwankungen durch die Überfischung der Meere verstärkt werden.
Das Problem der Surface ist ein Problem global.
Die Überfischung ist ein globales Problem. Es gibt Perioden mit starker und mit schwacher Produktion, weswegen die Fischer im Dorf nicht nur Fischer sind. Sie sind auch Bauern, denn wenn es keinen Fisch gibt, arbeiten sie in der Landwirtschaft und dann wieder in der Fischerei. Die Frauen, die den Fisch verarbeiten, arbeiten in prekären Verhältnissen. Barni ist ein Dorf an der Küste. Es gibt viele Probleme durch die Erosion der Küste und den Klimawandel. Die führen dazu, dass die Häuser und die Infrastruktur am Rande des Meeres oft von den Wellen und dem Wind zerstört werden. Dadurch ist die Arbeit der Frauen sehr schwierig.
Offensichtlich erschweren die Umweltbedingungen das Leben der Bewohnerinnen von Barni zusätzlich. Durch die Erosion der Küste geht fruchtbares Ackerland verloren. Hinzu kommt die Verschmutzung der Meere durch Plastik und Industriemüll. Die Organisation Green Senegal hat sich zum Ziel gesetzt, die Dünen entlang der Küste aufzuforsten, um das Land vor dem Meer zu schützen. Zusammen mit Green Senegal will der Verein Borgsol Frauen unterstützen, die unter schwierigen Umständen in dem Dorf arbeiten. Durch Mikrokredite, erzählt Madame Kumbasek, die Präsidentin von Borgsol. Borgsol bedeutet so viel wie gemeinsames Herz.
Das Hauptziel von Borgsol ist es, die Frauen zu unterstützen und sie aus der Armut zu retten. Es liegt an ihnen, dazu zu verdienen, denn eine Frau kann nicht dabei zusehen, wenn ihr Kind hungert oder nicht zur Schule gehen kann. Sie wollen dafür sorgen, dass es ihren Kindern besser geht. Es gibt Familien mit 4 oder 5 Kindern, in denen der Vater nicht alles schaffen kann. Also arbeitet die Mutter, um die Situation der Kinder zu verbessern.
Doch es gibt viele Probleme und die finanziellen Mittel reichen nicht aus, um alle Frauen zu unterstützen.
Es gibt viel Sonne und keinen Schutz. Es ist nicht sauber, es gibt keine Toiletten. Sie tragen die Kinder auf dem Rücken.
Zudem schadet der Rauch, der beim Räuchern entsteht. Er kann zu Atemstörungen und Hautkrankheiten führen, erklärt ein lokaler Mediziner. Hinzu kommt der Staub in der Luft, der aus der Zementfabrik entweicht, die in unmittelbarer Nachbarschaft steht, direkt neben dem Strand, an dem die Frauen den Fisch verarbeiten. Der feine Staub steht stark unter Verdacht, gesundheitsgefährdend zu sein. Socosim, eine Filiale der französischen Gruppe Vicat, wird von der Bevölkerung seit Jahren immer wieder für die Umweltbelastung kritisiert. Die Fabrik in Barny grenzt direkt an den Strand, an dem sich die Fischersfrauen aus Platzmangel niedergelassen haben und unter einfachsten Verhältnissen arbeiten.
Sie sind neben Sukukim und der Staub kommt von dort herüber. Der ganze Staub setzt sich auf den Frauen ab. Wer dort vorbeifährt, sieht, dass die Bäume weiß sind vom Staub. Und es ist klar, dass die Frauen den Staub einatmen. Den Staub, den Rauch. Den Dreck.
Varega Nasek von Green Senegal kann dem nur zustimmen. Die Situation bedeutet für die Frauen und ihre Kinder eine gesundheitliche Gefährdung. Und die Fischverarbeitung ist an diesem Standort ebenfalls heikel.
Es geht nicht, dass die Frauen Fisch unter solchen hygienischen Bedingungen verarbeiten. Für bessere hygienische Bedingungen müssten die Frauen von dem für Fischerei zuständigen Ministerium und dem Gemeinderat unterstützt werden, um eine Infrastruktur zu schaffen, in der der Fisch so verarbeitet werden kann, wie es das Gesetz vorsieht.
Fisch wird auf der Erde getrocknet und geräuchert und nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, auf Tischen und in Öfen. Der Zuständige des Ministeriums für Fischerei und Meeresangelegenheiten in Barny ist Scheik Salandi. Er zeigt uns, wo die Frauen bereits unterstützt werden, mit Tischen, Öfen, Elektrizität und Toiletten. Doch er weist zugleich auf ein weiteres Problem hin. Das Meer vor der Küste Barnys beherbergt saisonal viele Jungfische, deren Fang gesetzlich verboten ist. Die Lebensumstände der Dorfbewohnerinnen und die verbreitete Armut verleiten dennoch viele Fischer und Fischerinnen, auch jungen Fisch, zu fangen und zu verarbeiten.
Qui partaient en mer des fois trois fois la journée. Il y en a d'autres également qui utilisaient des mailles non réglementaires. Au niveau de la pêche industrielle, il y a les bateaux qui utilisaient parfois des chaluts qui détruisaient l'habitat marin. Ouais, il y avait une surexploitation de la ressource. Et on peut dire que c'est cette surexploitation de la ressource-là qui a causé aujourd'hui la rareté de la ressource.
De nourricière.
Dies hier ist eine Nachwuchszone für den Fisch. Hier schlüpfen die Fische und müssen hier wachsen. Aber bevor sie groß sind, fangen die Fische sie. Die Frauen räuchern sie und verkaufen sie nach Burkina Faso oder nach Mali. Das ist verboten, denn das Fischereigesetz sagt, dass ein Fisch eine bestimmte Größe erreicht haben muss, bevor er gefangen werden darf. Den Nachwuchs darf man also nicht abfischen, da er noch wachsen soll und sich der Fisch vermehren soll.
Rakin Diye verarbeitet den Fisch direkt am Strand. Sie bestätigt, was Vare Ganasek vermutet und erklärt, wie sie arbeitet.
Um den Fisch zu verarbeiten, musst du ihn zuerst teuer kaufen. Dann reinigen wir ihn und lassen ihn trocknen. Danach wird er nochmal gesäubert. Mit dem Messer entschuppen wir ihn, entfernen den Kopf und legen ihn in diese Behälter. Dann ist es gut. Dann können die Jungs kommen, um sie abzuholen und zu wiegen. Manchmal verdienen wir daran, manchmal machen wir Verlust.
Der Fisch wird später nach Togo, Mali und Burkina Faso verkauft. Doch letztendlich sind es die großen Industrieschiffe, die auf der Hohen See fischen, viele illegal und die den größten Fang und Gewinn machen. Meist kommen sie aus dem Ausland, so Vane Ganasek.
Die nicht genehmigte Fischerei bedeutet, dass Schiffe in senegalesischen Gewässerzonen fischen, für die sie keine Genehmigung haben. Keinen Vertrag mit dem Senegal.
Übrigens, die Einkünfte, die westafrikanische Staaten durch die Vergabe von Fischereilizenzen an ausländische Unternehmen generieren, sind beachtlich. Wenn sie über Jahrzehnte zu festen Größen des Staatshaushaltes werden, können oder wollen Regierungen nicht auf sie verzichten. Gegen die wirtschaftlichen Interessen dieser großen Akteure haben es Fischereigemeinden wie in Barny schwer. Doch im Juni 2014 wurden von den Mitgliedstaaten der Welternährungsorganisation FAO, also auch dem Senegal, die internationalen Leitlinien zur Sicherstellung einer nachhaltigen Kleinfischerei verabschiedet. Hierin wird Kleinfischern ihr traditionell freier Zugang zu den Fischereiressourcen zugesichert und Staaten erlaubt, Schutzzonen für die Kleinfischerei einzurichten. Insofern ist auch der senegalesische Staat gefragt, die Interessen der Pirogenfischer aktiv zu vertreten.
Das war ein Beitrag von Sarah Bülger. Übersetzung und Assistenz Mamadou Maleksek. Audio und Schnitt Sharon Lomano.
Ja, es geht weiter mit Musik von, ich glaube, er heißt Djibril Diop und Aida Samp.
Finger to a loop, pull a quaddy from top, pull a one.
Kleinfischerei ist nicht ohne globalen Einfluss. Darum geht es auch im nächsten Beitrag von Assam Dem. Er ist Journalist und Generalsekretär des Journalistennetzwerks für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Fischerei in Westafrika, Réjou Prau. Im Senegal oder genauer im Departement von Bour im Südosten von Dakar spielen Frauen eine wichtige Rolle im Fischereisektor. Sie sind in allen Bereichen des Gewerbes tätig. In der Kleinfischerei arbeiten sie vor allem an den Anlandungsstellen. Sie vermarkten, verkaufen und verarbeiten den Fisch. Frauen arbeiten häufig als Zwischenhändlerinnen zwischen den Fischern und dem Fischgroßhandel. Im Sektor des Einzelfischhandels sind Tausende von Frauen beschäftigt.
Dass die Weiterverarbeitung der Fischprodukte von Frauen übernommen wird, ist im Senegal Tradition. Im Departement von Mbour beispielsweise gibt es 12 Anlandungsstellen mit je einer Verarbeitungsstätte, an der ausschließlich Frauen arbeiten. Auch in Joal Fadiout, ca. 30 Kilometer von Mbour entfernt, liegen 2 große Verarbeitungsstätte für Fischprodukte, Quelcon und Tain. Die Fischverarbeitungsstätte in Mbale, einem Dorf nahe der Hauptstadt der Region Petit-Côte, hat eine Fläche von rund 26 Hektar. Es ist der Arbeitsplatz vieler Frauen. Der senegalesische Staat hat hier einen Zusammenschluss von 20 Wirtschaftsgemeinschaften fischverarbeitender Frauen. Diese sind für die Bewirtschaftung und das Management der Meeresprodukte zuständig. Marianne Tenning-Diey aus der Gemeinde Joal Fadiout arbeitet seit 1971 in der Verarbeitung von Meeresprodukten. Sie hat das Handwerk von ihrer Mutter und Großmutter gelernt. Für Marianne Tenning-Diey sind die Dinge nicht mehr so, wie sie mal waren.
Wow, das Artisanal.
Die handwerkliche Fischerei hat ihren früheren Glanz verloren. Das kommt daher, dass es keine Fachkräfte mehr gibt. Es gibt Schulabgänger, die nach dem Abschluss der Universität zu uns kommen, um in der Fischerei zu arbeiten. Sie beherrschen das Handwerk jedoch nicht. Das Meer hat seine eigene Realität. Es ist wichtig zu wissen, dass es die Jungtiere sind, die zu großen Fischen heranwachsen. Sie aber sagen sich, dort, wo es einen Schwarm Jungfische gibt, gibt es auch den großen Fang. Im Senegal gibt es keine drastischen Maßnahmen, um den Fang von Jungfischen zu verbieten. Wenn wir das nicht tun, kommen wir zu dem Punkt, an dem es keinen einzigen Fisch mehr im Meer geben wird. Allerdings würde es nicht ausreichen, den Fang von Jungfischen nur in Joal und Mbour zu verbieten, wenn an den anderen Orten wie Barni, Dakar, in der Casamance und in Saint-Louis Jungfische weiterhin gefangen werden. Das Problem wäre so niemals gelöst. Der Fang von Jungfischen muss im ganzen Senegal verboten werden, weil das für die Zukunft der Fischerei nicht gut ist.
Mam Pendendier arbeitet schon seit einigen Jahren an der Fischverarbeitungsstätte von Mbale. Warum die Entwicklung des Fischereisektors hier ausgebremst wird, erklärt sie auf andere Weise.
Der Rückgang der Fischbestände, den wir derzeit im Fischereisektor erleben, findet aufgrund des Klimawandels statt. Das ist sicher, auch wenn andere beteuern, dass die schlechte Fangpraxis in der Fischerei und das Abfischen der Jungfische der Grund dafür sind. Ja, sicher, die Jungfische zu töten führt dazu, dass es weniger adulte Fische geben wird. Da es ein Nachwuchsproblem gibt, müssen wir die Normen einer verantwortlichen Fischerei respektieren. Wenn wir in der Fischverarbeitung keine Jungfische mehr kaufen, werden die Fischer keine Abnehmerinnen für ihren Fang mehr haben. Dann verzichten sie auch auf den Fang von Jungfischen. Und das wäre in unserem Interesse und im Interesse unserer Familie. Wichtig wäre, eine Fangpause und eine Schonzeit einzuhalten. Aber um das zu verwirklichen, sollte uns ein Lebensunterhalt zugestanden werden, um die Zeit zu überbrücken, in der sich die Fischbestände erholen. Zur Zeit unserer Vorfahren wurden im Winter die Felder bestellt. Die Menschen sind nur an Montagen aufs Meer gefahren. Es wurde also eine Schonzeit eingehalten. Und das, obwohl das Meer noch voller Fisch war. Das ist heute nicht mehr der Fall.
Marianne Tenning-Diey stellt bedauernd fest, dass dem Meer derzeit alle seine Ressourcen genommen wurden.
Das Meer ist leer, wirklich leer. Es ist leer, weil die Boote die Laichgründe zerstört haben. Das hat dazu geführt, dass die Edelfische keine Verstecke mehr finden, um sich zu vermehren.
Das Gleiche erzählen die Fischhändlerinnen am Anlandeplatz in Embu. Hier befinden sich die Aktivitäten im Leerlauf. Das führt dazu, dass die Frauen, die dort arbeiten, absolut ratlos sind. Binetan Diey ist eine von ihnen.
Früher konnten wir Körbe voller Fisch kaufen und wir konnten bis zu 5 Körbe pro Tag verkaufen. Heute kommt es vor, dass wir 2 oder 3 Kästen kaufen und 3, 4 oder sogar 5 Tage ausharren, ohne sie vermarkten zu können.
Astu Ward ist ebenfalls Fischverkäuferin und an derselben Anlandestelle tätig.
Wir handeln mit frischem Fisch, vor allem Dorade und anderen Arten, die nach Gewicht verkauft werden. Wir bedauern, dass wir diesen Standort bekommen haben. Ursprünglich waren wir an einer anderen Anlandestelle, um unsere Produkte an die Reichen, an Großhändlerinnen und andere Leute aus dem Westen zu verkaufen. Aber jetzt erlauben sie uns nicht, dort zu verkaufen. Sie argumentieren, der Kai sei ausschließlich für Fischgroßhändlerinnen reserviert. Und wir sind Einzelhändlerinnen.
Der handwerkliche, fischverarbeitende Sektor weiß nicht mehr, welchen Weg er einschlagen soll. Er umfasst Arbeitsplätze von tausenden Frauen und hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dazu zählen unter anderem die Dezimierung der Fischbestände und der Mangel an Infrastruktur und Ausrüstung, um unter optimalen Bedingungen arbeiten zu können. Die Fischhändlerinnen und Frauen in der Fischverarbeitung an den verschiedenen Anlandeplätzen haben ein gemeinsames Problem: der Zugang zu Finanzmitteln. Marianne Tenning Diey hat folgende Erklärung.
Fisch ist nicht mehr das, was er einmal war. Er ist nicht mehr so leicht verfügbar. Und er ist nicht mehr das wert, was er einmal wert war. Das Einzige, was uns erlauben würde, Gewinn aus dem Meer und unserem Beruf zu erzielen, sind bessere Bedingungen an den Fischverarbeitungsstätten. Sie müssen vergrößert werden und sie müssen uns ermöglichen, Produkte mit Qualität zu erzielen. Das geht nicht ohne hochwertiges Arbeitsmaterial, nicht ohne ausreichende Behälter zum Salzen und Fermentieren, nicht ohne Ausrüstung für die Trocknung. Gäbe es diese Dinge, dann bräuchten wir nicht die Menge unserer Ware erhöhen, sondern könnten gute Qualität garantieren. Auf diese Weise könnte unser Produkt mit einem Label versehen werden und wir könnten überall ins Ausland exportieren.
Elhat Jindau von der Serviceabteilung für Fischerei und Überwachung versucht, die Frauen aus dem Fischverarbeitungssektor so zu beruhigen.
Heutzutage ist die Staatspolitik als Co-Management zu verstehen. Es ist wichtig, dass die Menschen gemeinsam überlegen. Damit werden wir Mittel und Wege finden, mit denen die Probleme des Fischereisektors angegangen werden können. Hinsichtlich der Finanzierung, es gibt einen Fonds, den wir als Kuwait-Fonds bezeichnen. Der Staat Kuwait hat Geld für den Staat Senegal zur Verfügung gestellt, um ausschließlich Aktivitäten für Frauen zu finanzieren.
Der Verantwortliche für Fischerei und Überwachung in der Region erachtet eine Schonzeit für die Jungfische als wichtig, damit sich die Fischbestände erholen können. Doch auch das Management der Sardinelle sei für eine bessere Nutzung dergleichen bedeutend. Diese Fischart spielt auch eine wichtige Rolle für die Ernährung der lokalen Bevölkerung.
Die Sardinelle ist eine sehr wichtige Art für unsere Region. Sie hat sowohl eine ökonomische als auch eine soziale Bedeutung. Sozial, weil es zahlreiche Akteure gibt, deren Arbeit mit dieser Fischart verbunden ist. Es muss anerkannt werden, dass diese Akteure auf lokaler Ebene bereits Initiativen ergriffen haben, was die Größe der ersten Fänge betrifft. Im Departement von Bur gibt es eine Verordnung des Präfekten, die dazu führt, dass Sardinellen unter 15 cm nicht gefangen werden dürfen. Und das, obwohl der Fischereikodex 12 cm als Grenze vorgibt. Eine andere Sache ist der Nachtfang. Während der letzten 6 Monate des Jahres darf nachts nicht gefischt werden. Das sind die Initiativen, die die Leute auf lokaler Ebene bereits getroffen haben.
Joal Fadiut ist der größte Anlandeplatz im Senegal, mit mehr als 7000 Tonnen angelandeten Fischereiprodukten pro Monat. Embur repräsentiert den ersten Exporthafen des Landes, von dem aus der größte Teil der Meeresprodukte nach Europa, Asien und in andere Regionen exportiert wird. Die verantwortlichen Verwaltungsbehörden für Fischerei beteuern, dass sie dabei sind, etwas für den Einzelhandel mit Fisch zu tun. tun. Vor allem soll versucht werden, die Frauen im Fischereihandel zu betreuen, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, damit sie mit hochwertigem Fisch mehr verdienen können.
Der Beitrag von Assam Dem wurde ermöglicht dank der Unterstützung von Brot für die Welt. Die Hilfsorganisation beschäftigt sich intensiv mit der Bedeutung des Meeres für die Ernährungssicherung und hat auch den Themenschwerpunkt der letzten Ausgabe der IZ3W von Januar 2015 finanziell unterstützt. In der nord-südpolitischen Zeitschrift IZ3W geht es um die Ausbeutung der Meere im Allgemeinen, nicht nur um Fisch. Doch dazu später mehr.
Yanika ke fama badi, bora mosolero.
Ah, tu nyala.
Mosolu war das. Das war der Song von Salish Keita, ein malischer Sänger. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, haben wir Musik aus Westafrika heute im Süd-Nordfunk der EZ3W-Magazinsendung. Nach seiner Geburt verstieß und verächtete die Familie von Salish Keita diesen. Man sah nämlich und sieht in der Mandinka-Kultur, wo er herkommt, den Albinismus als Zeichen drohenden Unglücks. Ja, 1967 verließ Keita sein Zuhause danach in Djoliba ist er geboren und zog in die malische Hauptstadt Bamako. Dort schloss er sich einer Musikgruppe an namens Rail Band. 1973 dann wurde Keita Mitglied der Gruppe Les Ambassadeurs von Conté Manfila. Mitte 1970 floh er abermals mit seiner Band zusammen von den politischen Unruhen in Mali nach Abidjan, das ist in der Elfenbeinküste, und man änderte den Bandnamen zu dieser Zeit in Les Ambassadeurs Internationales.
Ein Journalistennetzwerk für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Fischerei in Westafrika. Das klingt für hiesige Ohren nach einem außergewöhnlichen Zusammenschluss. Assan Dem, Redakteur der Reportage über die senegalesische Fischereiwirtschaft, den ihr gerade gehört habt, erklärt, warum er sich in dem Netzwerk engagiert.
Ich habe mich entschlossen, diesem Netzwerk beizutreten, weil ich den Fischereisektor unterstützen wollte, der mir selber viel gegeben hat. Bei meiner Geburt war meine Mutter schon sehr aktiv in der Fischerei. Sie hat als Kleinsthändlerin mit Fisch gehandelt und Meeresprodukte weiterverarbeitet.
Assan Dem, du bist Journalist bei der senegalesischen Presseagentur APS. Seit November 2014 bist du außerdem Generalsekretär des Journalistennetzwerkes für eine verantwortliche und nachhaltige Fischerei in Westafrika. Das nennt sich Regioprau. Assane, was waren deine Gründe dafür, dich bei Regioprau zu engagieren?
Ich habe mich entschlossen, diesem Netzwerk beizutreten, weil ich den Fischereisektor unterstützen wollte, der mir selber viel gegeben hat. Bei meiner Geburt war meine Mutter schon sehr aktiv in der Fischerei. Sie hat als Kleinsthändlerin mit Fisch gehandelt und Meeresprodukte weiterverarbeitet. Ich musste feststellen, dass der handwerkliche Fischereisektor dabei war, überschattet zu werden. Die Leute schafften es nicht mehr genug zu verdienen, um Ausbildung, Gesundheit und den Unterhalt ihrer Familie finanzieren zu können. Da ich Journalist war, sagte ich mir, ich muss die Akteure aus dem Ausland, aber auch die Öffentlichkeit und die NGOs sensibilisieren, damit Lösungen für diese Probleme der Fischerei gefunden werden, vor allem im handwerklichen Bereich.
Assan, beschreib doch mal, wie das Journalistennetzwerk zur Fischerei in Westafrika eigentlich organisiert ist.
Regioprau besteht aus Journalistinnen und Journalisten aus zahlreichen westafrikanischen Ländern, die sich auf Fragen der Fischerei spezialisiert haben. Nusa Mega aus Burkina Faso ist jetzt der Präsident des Netzwerkes. Er hat Jetna Deida aus Mauretanien abgelöst, der sehr engagiert war und weiterhin Mitglied im Netzwerk bleibt. Meine Vorgängerin als Vizepräsidentin war Joana Lopez aus Kap Verde. Das Netzwerk Regioprau arbeitet mit verschiedenen Partnerorganisationen zusammen, um seine Ziele zu erreichen. Dazu gehört die Konföderation professioneller afrikanischer Organisationen der handwerklichen Fischerei, KAUPA, die Koalition für faire Fischereibeziehungen, KAPE, aus Belgien und andere.
Kannst du uns bitte noch etwas über die Ziele und Strategien von Regioprau erzählen?
Diese Struktur von Regioprau wurde vor einigen Jahren mit dem Ziel geschaffen, zu einer professionellen und verantwortungsvollen Kommunikation beizutragen, um die Entwicklung im handwerklichen Fischereisektor zu stärken. Wir wollen vor allem unsere Fähigkeit fördern, die Informationen von der Basis aus weiterzuverbreiten. Dafür wollen wir auch einen Preis einführen und es soll Stipendien für Reportagen geben. Damit sollen die Journalistinnen motiviert werden, weiterhin an der Seite der lokalen Akteure zu bleiben.
Das war ein Interview mit Assan Dem. Er ist Journalist bei der senegalesischen Presseagentur und Generalsekretär des Journalistennetzwerkes für eine verantwortliche und nachhaltige Fischerei in Westafrika. Danke auch an Philipp Killham.
On veut pas la guerre. On dit non la guerre. On veut plus de guerre et on l'a jamais voulu. Moi, quand je suis sous que sous, qui est bon que guillot. Kuvila zua kujibonke gilo Asi kule pumbe nol Manateyen munyolol Na jova senio Na nente kureyo Ubonke tu onor muni la mati Kaza Nuregol on vo pa la guerre On dit non la guerre On veut plus de guerre Et on l'a jamais voulu Kouni kasa kouma jete Boujana ni la kasa E pumbe ne hibulu Nyo karamba teko Na manje on veut pas la guerre On dit non la guerre On veut plus de guerre
Die Songwriterin und Sängerin Giriti Fatou Badji, auch sie kommt aus der Casamance. Und wir trafen sie in Dakar bei der Probe in einem Kulturzentrum. Dort hat sie uns auch die Inhalte ihrer selbstgeschriebenen Lieder vorgestellt.
Ich heiße Giriti Fatou Badji und es war im Jahre 1983.
Kabunyo lane 83 on dit non à la guerre on ne veut plus de guerre et on l'a jamais voulu veut pas la guerre
wir sagen nein zu diesem Krieg wir wollten keinen Krieg mehr wir haben noch nie Krieg gewollt
j'ai dit depuis l'année 83 les enfants de la Casamance pleurent en douce.
Das Lied handelt davon, wie die Kinder seit 1983 Tränen vergossen haben, im Stillen. Sie konnten nicht laut weinen, so wie heute, nicht aufbegehren. Heute kann ich das sagen, ich bin unabhängig. Ich kann das sagen, weil ich keinen Krieg mehr will. Je ne veux plus la guerre. Schließlich bin ich Künstlerin. Ich kann das heute singen.
Donc, l'année 83, nous, chaque année, quand on part en vacances, on remplit les cars pour partir en vacances.
1983 sind wir wie jeden Sommer in die Casamance in den Urlaub gefahren. Wir packten das Auto voll und fuhren los. Wie Sie wissen, man muss Gambia durchqueren. Wir waren fröhlich und nicht mehr weit von zu Hause weg. Unsere Mutter, sie hat auf uns gewartet und wir konnten es kaum mehr erwarten, unsere Eltern wiederzusehen. An der Grenze hörten wir Schüsse und dachten, das seien Jäger. Wir sagten uns, es wird gleich was zu essen geben. Dann plötzlich sahen wir Kinder, die tot auf der Erde lagen. Dieses Ereignis hat mich zu dem Stück inspiriert.
J'ai dit, donc un enfant qui est à terre, qu'est-ce qu'il dit? On veut pas la guerre.
Ein Kind, das auf dem Boden liegt, was sagt uns das? Nein, wir sagen nein zu dem Krieg. Wir wollen keinen Krieg mehr. Und wir haben noch nie Krieg gewollt.
On l'a jamais voulu. On veut pas la guerre. On dit non à la guerre. On veut plus de guerre. Et on l'a jamais voulu. C'est vrai, la paix va venir. Oh,
Jamaat Anno Saha. Fakujam Jingaral.
Mit ihrem Lied Massa vergeben, was sie auch auf dem Symposium der Frauen für den Frieden in Dakar gesungen hat. Gerity Badji, das ist eine Sängerin aus der Casamance, dem Süden des Senegals. In der Casamance herrscht seit über 30 Jahren ein aufreibender Bürgerkrieg, über den wir im September 2014 schon einmal ausführlich berichtet haben.
Ja, weiter geht es jetzt mit einer ganz anderen Region. Und zwar kommen wir jetzt nach Bangladesch. Wir wechseln sozusagen den Kontinent. Bangladesch ist ein Land, das, wenn überhaupt, dann aufgrund weitflächiger Überschwemmungen in die hiesigen Schlagzeilen gerät. Oder zuletzt wegen des Unglücks in einer Textilfabrik in Sabah, das war 2013. Was eher unbekannt ist, in Bangladesch sind Garnelen der zweitgrößte Exportschlager direkt nach der Textilindustrie. Die Garnelenzucht, eine Form der Aquakultur, bleibt nicht ohne Schaden für die Küstenbevölkerung und auch nicht für die Umwelt. Wir sprachen über Skype mit Kushi Kabir. Sie ist die Leiterin einer Nichtregierungsorganisation aus Dakar, die sich Njerea Kori nennt und arbeitet für über 175.000 Landlose, die sie organisiert und unterstützt. Das Interview hat Philipp Killam zusammengestellt.
Burinkola, ein abgelegenes Dorf im Distrikt Khulna, Südwest-Bangladesch. Ein 17 Kilometer langer Damm schützt das Dorf und die umliegende Region vom Eindringen des Salzwassers. Mehr als 10.000 Menschen leben in diesem Polder. Landwirtschaft ist hier noch möglich. In Südwest-Bangladesch ist das eine Ausnahme. Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche in der Region wurden für die Schrimpskultivierung mit Salzwasser überflutet. Wazed Ali Bishwash galt in der Region als umstrittener Geschäftsmann. Mit der Schrimps-Aquakultur hat er ein Vermögen gemacht. Ali Bishwash plante den Polder von Burinkola zu seiner 30. Schrimpfarm zu machen. Im November 1990 versuchte er den Polder mit Unterstützung von Schlägertruppen zu besetzen.
Es gab Widerstand. Wir hatten in allen Dörfern der Region Landlosengruppen gebildet. Der Großteil der Bewohnerinnen war organisiert und sie protestierten und verscheuchten die Eindringlinge. In der Nacht kamen sie wieder mit Waffen und Molotow-Cocktails. Es wurde geschossen. Eine Frau starb und 50 Menschen wurden sehr schwer verletzt. Weder die Regierung noch die Polizei mischte sich ein. Ab dem Zeitpunkt haben wir uns eingemischt.
Bangladesch ist neben Ecuador, Indien, Grönland, Argentinien und China einer der wichtigsten Schrimpsproduzenten für die Europäische Union. 2013 importierte Deutschland ein Drittel seiner Schrimps aus Bangladesch, ca. 6 Millionen Kilo. Schrimps sind in Bangladesch der zweitgrößte Exportmarkt, nach der Textilindustrie. Die NGO Njerea Kori setzt sich für die autonome Organisation von Landlosen in Bangladesch ein. Viele der Betroffenen haben ihr Land an Schrimpfarmen verloren. Im Interview sprachen wir mit Kushi Kabir von Njerea Kori.
Bangladesch ist ein Land mit viel Landwirtschaft und es gibt eines der größten Deltas weltweit. Landwirtschaft und Fischerei sind sehr, oder besser, waren sehr ergiebig in Bangladesch.
An der südwestlichen Küste des Landes gibt es große Mangrovenwälder, die Sundarbans. Sie gelten heute als eine der besten Kohlenstoffsenken gegen den Klimawandel. Und sie sind ein sehr guter Schutz gegen die Zyklone. Die Sundarbans sind außerdem sehr reich an Meeresressourcen und Shrimps waren Teil dieses Systems.
Mit der Unabhängigkeit Bangladeschs von Pakistan im Jahr 1971 verschuldete sich Bangladesch bei internationalen Institutionen. Die hohen Schulden Bangladeschs gaben der Weltbank und anderen Instituten einen Grund, sich in die interne Wirtschaftspolitik Bangladeschs einzumischen. Die Wirtschaft sollte liberalisiert werden. Vor allem aber sollte die Landwirtschaft Bangladeschs so ausgerichtet werden, dass sie zum Schuldenabbau beitragen konnte. Dafür wurden ab den 80er Jahren auch Schrimpffarmen im Rahmen sogenannter Fischereiprojekte gefördert.
An der Ostküste Bangladeschs wurden 18.000 Hektar Mangrovenwald kahlgeschlagen. Das erfolgte im Rahmen eines Projektes der Asiatischen Entwicklungsbank. Das Land wurde an Privatleute verpachtet für die exportierende Schrimpsproduktion. Aber das Projekt scheiterte kläglich. Also machten sie im Südwesten von Bangladesch weiter. Sie nannten das zweite Fischereiprojekt. Auch das zweite Projekt scheiterte. Also hatten sie ein drittes Projekt, das dann von der Weltbank koordiniert wurde. Die Weltbank begann gemeinsam mit dem UN-Entwicklungsprogramm und der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation die Garnelenindustrie im Südwesten zu fördern. Der Südwesten, das war das verletzlichste Gebiet. Die Landwirtschaft war die Existenzgrundlage für viele Menschen im Südwesten. Außerdem hatten die Schrimpsfarmen negative Auswirkungen auf die Ökologie der Region. Wenn sie mit der Garnelenkultivierung begannen, nutzten sie Gewalt, um an das Land der lokalen Bevölkerung zu kommen. Der Landbesitz in Bangladesch ist sehr fragmentiert. Es gibt sehr viele Landbesitzer, die nicht vor Ort leben. Diese Landbesitzer arbeiten in den Städten oder im Ausland. Sie verpachten ihr Land normalerweise an Farmer. Da ihnen ihr Land nicht so sehr am Herzen hing, waren sie auch bereit, ihr Land an Shrimps-Farmer zu verpachten. Wenn diese Ländereien überflutet werden, wird auch das Land dazwischen mit Salzwasser geflutet. Also wurde alles vom Salzwasser überspült. Die Überflutungen beeinflussten also auch Menschen, die ihr Land nicht hergeben wollten. Menschen, die Landwirtschaft betrieben und von ihrem Land lebten. Die Leute von außerhalb heuerten dann Banden an, um einzuschüchtern und um sicherzustellen, dass keine Proteste entstanden. Sie nutzten alle möglichen Arten von Gewalt, Mord, Einschüchterung, um die Leute zu zwingen, ihr Land für Schrimpsfarmen herzugeben.
Drei Arbeitsschritte sind fester Bestandteil der Schrimps-Aquakultur. Der Fang oder die Züchtung der Schrimpslarven, die Schrimpszucht in den Farmen und die Abfertigung der Schrimps in den Fabriken.
Auf den Garnelenfarmen werden vor allem Frauen für saisonale Arbeit angestellt. Sie werden für die Säuberung der Becken und Fütterung der Schrimps beschäftigt. Die Frauen säubern die Teiche mit Endosulfan, einer Chemikalie, die in den meisten Ländern verboten ist, auch in Bangladesch. Die Frauen stehen den ganzen Tag in den Teichen. Aufgrund der Chemikalien und des Futters bekommen sie häufig Hautinfektionen, auch Brust- und Uterusinfektionen. Die Gehälter sind sehr gering. Frauen werden wesentlich geringer entlohnt als Männer. Ein Mann verdient ca. 60 Cent pro Tag, eine Frau verdient ca. 22 Cent an einem Tag. Das größte Problem ist aber, dass die meisten Menschen gar keine Arbeit haben. Sie haben keine Existenzgrundlage. Vorher brauchten sie keine Anstellung, weil sie alles selber anbauen konnten. Sie hatten Milch, sie hatten Eier, Fisch, sie hatten Reis und Gemüse. Sie hatten Brennmaterial und sie hatten Wasser. Mittlerweile ist das Bildungsniveau in der Region sehr niedrig. Dort ist jetzt alles mit Salzwasser umgeben und die Mobilität der Leute ist sehr gering. Das betrifft den Weg zur Schule, das betrifft den Weg zum Krankenhaus. Es gibt nur noch wenige Jobs und so sind die Leute gezwungen, auf den Schrimpsfarmen zu arbeiten.
Auch die Zertifizierungsmechanismen von Shrimps sind ein Witz. Ein Zertifizierer schaut nur auf die Aufzeichnungen in den Computern der Unternehmen. Er geht nicht ins Feld. Nicht eine Fabrik, nicht ein Exporteur konnte uns garantieren, dass seine Shrimps in Ordnung sind.
Die Bewohner von Hurinkola und der anderen Dörfer des Polders, das von Waset Ali Bishwas angegriffen wurde, haben weiter für ihre Unabhängigkeit von der Shrimps-Industrie gekämpft.
Those 14 villages in that area have been shrimp-free since 1990, right from the beginning.
Die 14 Dörfer sind seit 1990 shrimpsfrei, von Beginn an. 2009 wurde die gesamte Region von dem Zyklon Aila zerstört. Die Folgen sind sogar noch heute spürbar. Die Dämme zerbrachen und die Häuser wurden weggeschwemmt. Aber die Insel um die Dörfer herum blieb verschont. Aufgrund der organisierten Gruppen in dieser Gegend. Das hat dazu geführt, dass die Dorfgemeinde von Leuten in anderen Gebieten als Vorbild gesehen wird. Es gibt jetzt eine Reihe von Gebieten, in denen sie ihr Land von der Shrimps-Aquakultur zurückgefordert haben. Die Mobilisierung hat also dazu geführt, dass die Menschen sich selbst mehr als Bürger und Bürgerinnen wahrnehmen. Und sie verteidigen ihre Rechte als Bürgerinnen.
Das Interview kann man auch nachlesen in der IZ3W, in der letzten, also der neuen Ausgabe von Jan.